Ja, es ist schon so ein bisschen Thema von mir und ich nehme selber auch Statine. Dementsprechend, wenn ich eine entsprechende Risikokonstellation habe, gibt es eigentlich wenig Gründe, es nicht zu tun, sagen wir so.
Gibt es wirklich Wundermittel im Kampf gegen das Altern und um hier und jetzt wirklich zu performen? Social Media und auch die Medien sind voll damit. Jede Woche gibt es gefühlt ein neues Medikament, das drastisch das Altern verringern wird, dich besser machen soll. Und heute wollen wir einmal besprechen, was denn eigentlich wirklich in der Praxis aktuell funktioniert. Und da, Antwort schon mal vorab, da gibt es eine ganze Menge. Und aber auch, was nicht funktioniert und wo wir eigentlich aktuell wirklich stehen. Und dann herzlich willkommen bei Long Game. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Wir, das sind einmal ich bin der Laurenz, ich bin Laie und ich sitze hier gemeinsam mit Markus. Markus ist Kardiologe, Internist, Ernährungsmediziner und macht Prävention seit vielen, vielen Jahren und darf du somit schlaue Sachen erzählen. Ich darf dumme Fragen stellen. Damit herzlich willkommen, Markus.
Ja, danke schön. Hallo.
Und eine Sache, die mir ganz wichtig ist, bevor wir hier jetzt reinstarten, also was diese Folge nicht sein wird, ist, dass wir jetzt jedes Social Media Video über ein potenziell experimentelles Medikament, Peptid oder Substanz durchgehen werden. Das werden wir vielleicht nochmal zum späteren Zeitpunkt machen, aber jetzt gehen wir wirklich einmal durch die Medikamente, die für Longevity erwiesenermaßen seit Jahren einfach die Arbeit schultern. Ja, und da gehen wir durch ganz viele Sachen. Wir gehen da einmal durch Themen wie den Fettstoffwechsel, den ich einmal gern diskutieren möchte. Wir reden über den Zuckerstoffwechsel. Wir reden über noch ganz viele andere Themen und haben insgesamt fünf Medikamente rausgesucht, die wir euch einmal gern vorstellen wollen, um mal zu verstehen, was da aktuell eigentlich möglich ist.
Genau.
Markus.
Also, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt einige Medikamente, mit denen ich zumindest die Möglichkeit habe, Prozesse im Körper zu beeinflussen, die eine gewisse Alterung oder andersrum gesagt, gewisse Krankheitsbilder verhindern können, mal drastisch ausgedrückt. Denn es geht ja bei Longevity ja um zweierlei. Einmal, ich möchte ja weniger altern. Das heißt, ich möchte lange leben, aber ich möchte natürlich auch gesund alt werden. Und dafür muss ich verschiedene Erkrankungen, die Haupterkrankungen oder Haupttodesursachen in unserer Gesellschaft, die möchte ich natürlich so gering wie möglich halten. Und hier
Also diese Fitose-Sachen sind nur mal ganz
Herzinfarkt,
kurz.
Schlaganfall, also so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Alzheimer, Demenz, wären so die anderen beiden oder Krebserkrankungen. Ja, also es gibt so eben diese vier großen Themengebiete oder Erkrankungen, die ich eben verhindern möchte. Ne?
Und die machen einen Großteil der Todesursachen und vor allem auch der leidenden Jahre von uns
Genau.
aus. Und sagst du quasi, es gibt da Medikamente, die nicht nur das bekämpfen oder die vielleicht für die Bekämpfung da gedacht sind, die aber auch wunderbar für eine Prävention funktionieren. Und eben du
Genau.
bist eben, weil du in dem Bereich tagtäglich arbeitest, eben weißt du genau, wie sowas eben im Sinne der Prävention eingesetzt wird, ne?
Genau. Also das beste Beispiel ist eigentlich wirklich unser erstes Beispiel. Wenn man anschaut, also die Haupttodesursache in Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also sprich Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das entsteht, indem ich in unterschiedlichen Prozessen eine Art Kalkablagerung oder eben Verkalkung der Gefäße bekommen. Und diese Ablagerungen sind vor allem über Cholesterin-An- und Einlagerungen, die da entstehen. Das bedeutet, wenn ich diese Erkrankung habe, möchte ich natürlich diese Ablagerungen so stark wie es nur irgend geht stabilisieren. Also muss ich mein Cholesterin runterbekommen. Und wenn ich das Ganze aus einem präventivmedizinischen Aspekt anschaue, und ich anfange, mein Cholesterin zu regulieren, noch bevor ich irgendwelche Ablagerungen an den Gefäßen habe, kann ich natürlich potenziell entstehende Ablagerungen verhindern und damit positiv auf den Verlauf Einfluss nehmen, um diese Erkrankung eben nicht zu bekommen.
Und das macht man mit dem Medikament. Ich hake jetzt noch einmal ganz kurz ein, also nur um die Logik zu verstehen. Herzinfarkt, das ist wie, das entsteht durch Fett, das durch die Blutbahn läuft und einen Unfall baut. Ganz grob gesagt, je mehr Fett du im Blut hast, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall gebaut
wird. Dass sich da was dran packt,
genau. Und sagst du, jetzt gibt es ein Medikament, das eben genau diese Teile von unfallkreierenden Fettstückchen aus dem Blut rausnimmt oder reduziert?
Reduziert zumindest.
Genau. Wie heißt das Medikament und wie läuft das?
Also im Allgemeinen, man benennt Medikamente oft nach den Wirkstoffen beziehungsweise Teile der Wirkstoffe, und man sagt hier die sogenannten Statine, das sind die klassischen Cholesterinsenker, wenn man so möchte, über die man spricht. Statin deshalb, weil die Wirkstoffe der verschiedenen Generationen, die entwickelt wurden, sind eben Atorvastatin oder Rosuvastatin, das sind die Wirkstoffnamen, und darum spricht man eben von Statinen.
Okay. Ne?
Genau, und diese Statine benötige ich eben, um Cholesterin zu reduzieren aus meiner Blutbahn. Das läuft über einen speziellen Mechanismus in der Zelle, also vor allem in den Leberzellen läuft das Ganze ab. Denn jede Zelle hat ihren eigenen Cholesterinstoffwechsel. Bedeutet, es produziert jede Zelle für sich Cholesterin. Und bei den Statinen ist es so, dass die sogenannte, also das Statin hemmt ein spezielles Enzym, sogenannte HMG-CoA-Reduktase. Und dieses Enzym, wenn das gehemmt wird, führt dazu, dass die Zelle nicht mehr so viel Cholesterin produzieren kann. Die Zelle braucht einen gewissen Anteil Cholesterin für auch ihre Stoffwechselprozesse. Bedeutet, die Zelle merkt, ich kann nicht mehr so viel Cholesterin produzieren, ich brauche aber etwas, also muss ich es mir von woanders holen. Und damit fängt die Leberzelle an, ihre Cholesterinrezeptoren an der Zelloberfläche zu vermehren, die dann das Cholesterin in der Blutbahn andocken und quasi in die Zelle reinholen. Und dadurch habe ich weniger Cholesterin in der Blutbahn und weniger Cholesterin, was ich an den Gefäßen dann eben anhaften kann. Und ich habe es in der Zelle zum weiteren Umbau und Abbau.
Ja, verstanden.
Das ist so der primäre Wirkmechanismus des Ganzen.
Ja, übrigens nur. Wenn du dir diese Folge noch einmal zu Gemüte führen möchtest, empfehle ich dir sehr die Long Game Show Notes. Das ist eine Textversion des Podcasts, in der wir weiterführende Ressourcen, Quellen und auch Grafiken einmal für euch aufgearbeitet haben, komplett kostenlos. Einfach auf longgame.de/shownotes gehen, danach der Folgennummer suchen und viel Spaß damit. Falls ihr euch jetzt fragt, okay, jetzt werden hier mit ganz vielen Fachbegriffen um sich geworfen, auch die Buchstabenkombination, wie das Mediziner gerne machen. Wir haben aus diesem Grund immer eine kostenlose Textversion von diesem Podcast auch aufgezeichnet, wo wir einmal das alles runterschreiben und vor allem alle Links, Quellen, Grafiken, Ressourcen verlinken in diesen Shownotes. Findet ihr unter longgame.de/shownotes und da ist es quasi unter der jeweiligen Folgennummer verlinkt, wenn euch das interessiert oder ihr einfach mal was nachschauen möchtet, was euch da nochmal interessiert hat, wenn ihr es gerade beim Autofahren zum Beispiel jetzt gerade hört und dann nochmal nachschauen möchtet, also longgame.de/shownotes. Genau, also das heißt, Fett wird rausgesaugt, dadurch weniger Fett, dadurch weniger Unfallgefahr.
Genau.
Klingt erstmal sehr, sehr, sehr sinnvoll.
Ich habe die Möglichkeit, also Studienlage an sich gibt her, dass 20-40% sogenannter kardiovaskuläre Ereignisse, also Herz-Kreislauf-Ereignisse, reduziert werden können allein dadurch.
Sprich, nur durch Statine?
Nur durch Statine, genau. Von der Haupttodesursache. Ja, und da zeigt sich einfach schon, wenn ich alleine nur meinen Fettstoffwechsel im Griff habe, habe ich einen absoluten Hebel, dieses Risiko zu senken oder potenziell diese Erkrankung zu verhindern.
Ja.
Also dementsprechend, das ist so, muss man ehrlicherweise sagen, wenn wir dann auf die anderen Medikamente auch noch kommen, das ist derzeit eigentlich der Longevity-Präventions-Big Player.
Okay, das würde ich gerne einmal kurz reingucken da rein, weil also jetzt ist es, glaube ich, ganz spannend, das Wort Statin oder Cholesterinsenker hat man ja vielleicht schon mal gehört.
Das sage ich sonst immer. Aber
ja. Sehr gut. Jetzt auch mal ein toller Podcast, das kenne ich schon. Aber ich würde da noch einmal gerne drauf rumreiten, wie ich es so gerne mache. Also jetzt klingt das wie sowas aus Opas Medikamentenschrank. Was ist dein jüngster Patient, dem du Statine gibst?
Ja, lass mich einen Schritt vorwegnehmen. wirklich Cholesterinablagerungen, die relevant werden können? Auch hier aus den Studien, die eben gelaufen sind, sieht man, beginnt für eine relevante Ablagerung so ab dem dritten bis vierten Lebensjahrzehnt. Das heißt, alles so in den 30er, 40er Jahren geht das Ganze los, dass ich wirklich namhafte Ablagerungen entwickeln kann.
Und du hast schon Patienten gehabt, die mit Anfang 30 Ablagerungen bei sich schon
signifikant hatten. Und sogar auch schon Herzinfarkt hatten.
Okay. Ja,
also dementsprechend, das Thema ist da. Und abhängig von dem, wie das Risikoprofil sich zeigt, da haben wir ausgiebig Folgen dazu aufgenommen. Mhm. Ja. Und dementsprechend ist das eine Altersgrenze ab 30 und mehr, wo ich davon ausgehen kann, dass hier relevant etwas ablaufen kann. Mhm. Bedeutet, wenn ich ein entsprechendes Risikoprofil habe, gebe ich jemanden, der Ende 20, Anfang 30 ist, einen Cholesterinsenker.
Ja.
Absolut.
Ich glaube, das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist für zum Verstehen, was genau der Präventionsgedanke ist. Ne? Also wir wollen eben möglichst früh ansetzen und deswegen auch, wenn man hier zuhört und denkt, ja, ich passe doch eigentlich alles. Lass einmal kurz reingucken, was wären so möglicherweise Zeichen, wo man sagen würde, das könnte für einen relevant sein, sich damit zu optimieren. Wenn
Also was ich wissen muss ist, gibt es erhöhtes Cholesterin bei mir in der Familie? Das zieht sich oftmals genetisch sehr gut durch. Mhm. Ich sollte von meinem eigenen Cholesterinwert mal wissen, weil wenn ich mich gut ernähre, wenn ich schlank bin, wenn ich Sport mache und ich ein erhöhtes Cholesterin habe, dann habe ich eigentlich kein erhöhtes Cholesterin.
Sollte man zumindest nicht haben.
Und wenn ich es habe, dann weiß ich, es ist eine familiäre, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eine familiäre Komponente dabei. Mhm. Es gibt ein paar genetische Marker, die man wissen sollte. Also einmal das Lipoprotein klein a, also LPA. Ich sollte mein ApoB, also mein Apolipoprotein B-Wert kennen. Das ist die Gesamtheit des schlechten Cholesterins. Man kann dann noch den ApoE, also den Apolipoprotein E-Konstellation bestimmen lassen. Das ist auch eine genetische Konstellation, die mir zeigt, ob ich ein höheres Risiko für Ablagerung an den Gefäßen habe oder sogar ein höheres Demenzrisiko haben kann. Und abhängig von dem, wenn ich hier Auffälligkeiten habe, kann ich zumindest davon ausgehen, dass ich leichter solche Ablagerungen bekommen kann.
Ja, und also.
Und früher vor allem.
Und ich meine, also ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil wir sprechen auch genau über das Thema Herzinfarkt in einer separaten Folge von Getting Started. Wer das noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Aber jetzt haben wir verstanden, also es gibt Blutwerte, die sagen dir einfach, ist dein Cholesterin zu hoch. Gibt es aber ich würde gerne nochmal in die andere Schiene reingehen. Wie kann man das erkennen, auch jetzt ohne Blut abzunehmen, so akut? Also wenn man jetzt hier gerade zuhört, gerade Auto fährt, ja, und sie fragt, ist das was für mich? Worauf würdest du achten? Also familiäre Vorgeschichte ist ja ganz, ganz wichtig.
Vorgeschichte, ne? ist ganz wichtig. Ich sollte so ein bisschen wissen, also Raucher per se haben ein sehr hohes Risiko. Ich sollte mal wissen, habe ich einen erhöhten Blutdruck? Mhm. Ich sollte mir mal Gedanken machen über meine Ernährungsweise. Mhm. Also sprich, alles, was so irgendwie tierische Fette, gesättigte Fettsäuren beinhaltet, das ist auch so ein Risikopunkt. Ansonsten, nur weil ich hier existiere und da bin, kann ich nicht sagen, gibt es keine Marker, die mir zeigen, ob ich ein erhöhtes Cholesterin habe oder nicht.
Übergewicht noch, ne?
Übergewicht, ja, es stimmt nicht ganz. Es gibt manchmal so wirklich Cholesterineinlagerungen in so im Unterhautgewebe. Das sieht man manchmal so bei älteren Leuten, die dann so weiße, ja, wie so Abkapselungen hier haben. Das sind teilweise wirklich Cholesterinabkapselungen in den Gefäßen. Also wenn man so jemanden sieht, da brauche ich keinen Bluttest mehr. Aber klar, ein anderer Risikofaktor für Ablagerung ist Übergewicht auch noch.
Ja.
Genau. Aber um es genau wissen zu wollen, brauche ich einen Bluttest.
Okay, ja. Verstanden. Okay, und dann, das heißt, wir fassen zusammen, erstes Longevity-Medikament sind die Statine, senken das Cholesterin, können damit 20-40% Reduktion bei der größten Todesursache in unserer westlichen Welt kreieren.
Ja.
Sauber. Kostenpunkt?
So 10, 20 Euro für ungefähr 3 Monate.
Okay. Also ich würde sagen, das kann sich wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer leisten. Also das zum Stichwort, also auch da, ne, das ist, was wollen wir mit dieser Folge erreichen? Ich glaube, ganz wichtig ist, man liest von so vielen Wundermitteln, hat dann auch ganz oft bei mir selber auch eine unfassbare FOMO. Kriegt hier irgendjemand gerade ein Medikament oder ein Mittel, von dem nichts weiß? Also ganz kurz, Basisarbeit, ne? Statine ist eine wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten ein richtig guter Gedanke. Ja. Nebenwirkung davon?
Also Statine können schon in der Praxis deutlich häufiger gesehen, als es in den harten Studien gemacht wird, aber es sind schon so 4-10%, die eben schon mal so diffuse Muskelkrämpfe oder auch mal Muskelschmerzen an Unterarmen, Beinen, Waden so bekommen können. Oder einfach so eine Art Müdigkeitsschwächegefühl in den Muskeln. Also wenn man am Vortag ein heftiges Beintraining gemacht hat oder so und am nächsten Tag merkt man, der Muskel ist einfach noch schlapp und braucht seine Regeneration. So ein Gefühl kann das durchaus machen. Das muss man im Hinterkopf haben, dass man eben nicht denkt, man hat irgendwie zu viel trainiert, sondern das kann das machen. Man sollte nach ungefähr 6-8 Wochen nochmal eine Blutkontrolle machen, wenn man das Statin einnimmt, weil es eine Veränderung der Leberwerte und eines speziellen Muskelwertes, also dem CK-Wert, sagt man, die sogenannte Kreatinkinase, kann diesen Wert mal verändern. Das darf auch passieren, darf aber nur zu einer gewissen Höhe sich verändern und sonst nicht. Genau, also das sind so. Es kann ein bisschen müde machen auch. Das sind so die primären Nebenwirkungen. Es gibt den Ausdruck, eine sogenannte Statinlüge. Ja, wenn man Statine googelt, dann kommt man sehr schnell darauf hin, dass Statine Demenz machen und was weiß ich was alles und Diabetes. Und es gibt keinerlei Nachweis, dass die Statine dement machen, sondern andersrum, es gibt sogar eher Nachweise, dass Statine Demenzrisiko reduzieren. Zusätzlich ist es so, wodurch entsteht unter anderem Demenz durch eine Minderdurchblutung, die entsteht, weil meine Gefäße verstopft sind oder enger sind. Das Statin verhindert das. Also warum sollte es Demenz machen? Was es allerdings machen kann zu einem geringen Prozentsatz, ist, dass es den Langzeitzuckerwert, den HbA1c-Wert, etwas ansteigen lassen kann. Also es kann eine Tendenz zu einem Diabetes entwickeln. Das sollte man einmal mit dem Auge behalten.
Ja, okay. Was ich mich immer dann frage, also wenn man sowas dann einnimmt ab einem jungen Alter, hat es dann irgendwann einen Gewöhnungseffekt, dass es auch nicht mehr funktioniert irgendwann?
Nee, weil ich habe die Menge an Cholesterin, die ich durch meine Ernährung aufnehme, die an sich da ist. Ich habe meine Rezeptoren und ich habe entsprechend das Medikament, das ich nehme in der Dosierung. In dem Fall ist es so, dass ich eigentlich da keinen wirklichen Gewöhnungsmechanismus habe. Klar, es gibt es immer mal, es verändern sich Lebensumstände etc. und dann muss ich nachjustieren in der Dosierung, so das schon. Aber an sich, normalerweise, wenn jemand gut auf einen Wert eingestellt ist, verändert sich dann nicht mehr viel. Sondern es geht nur darum, die entsprechende Dosisstärke zu finden, dass das ausreichend Wirkung da ist.
Ja, spannend. Und das gehört dann auch zu weit dazu, wenn wir jetzt auch Richtung Kosten gucken und einfach Aufwand natürlich. Also das Medikament als solches ist dann schon erschwinglich. Man muss halt einfach jemanden finden, der einem da sinnvollerweise einen drauf einstellt, nennen wir das immer. Also die genaue Dosis, welche Statin genau, da gibt es verschiedene Untergruppen, in welcher Dosis, wann dir gibt. Da brauchst du einen Arzt, der dich dabei begleitet, einmal deinen perfekten Cocktail zu finden. Sobald du den hast, geht es nur noch darum, einfach durchzuexekuten und dann bist du dort eingestellt.
Und dann ist eben auch das Schöne, je früher ich anfange und je früher ich in dem perfekten Bereich mich befinde, desto mehr Spielraum bekomme ich. Weil wenn ich das durchgängig nehme und ich gehe mal 2 Wochen in Urlaub und ich nehme mich da die ganzen Medikamente mit, geht die Welt überhaupt nicht unter, weil ich ja konstant in einem perfekten Bereich laufe. Das ist immer eher so, man hat so ein bisschen Scheu vor dem sogenannten Summationseffekt. Also wenn ich zu lange nicht optimal eingestellt bin, dann setzt sich eben ein Risiko immer aufs andere drauf. Außer ich bin eben in einem sehr guten Fahrwasser und in einem perfekten Bereich, dann gibt es mal so einen Aussetzer von 2 Wochen oder so Urlaub, macht meinem Körper nichts, weil ich einfach in einem guten Bereich laufe. Genau, also den Spielraum bekomme ich dadurch. Mhm. Ja, also drum, ja, es ist schon so ein bisschen Thema von mir und ich nehme selber auch Statine. Dementsprechend, wenn ich eine entsprechende Risikokonstellation habe, gibt es eigentlich wenig Gründe, es nicht zu tun, sagen wir so. Mhm.
Mhm. Okay, Longevity-Medikament Nummer 1, das waren die Statine.
Jo.
Was ist denn Nummer 2? Übrigens, wir haben das jetzt, glaube ich, also ich weiß nicht, inwieweit du es nach der Priorisierung durchgehen möchtest. Ich glaube, alle haben ihren jeweiligen Platz. Also die Reihenfolge ist jetzt nicht irgendwie wertend zu verstehen. Ist nicht so
von,
Und alle sind, glaube ich, spannend. Aber was ist bei uns an Nummer
2? An Nummer 2, genau. Also Nummer 2 hatten wir jetzt aktuell. Das ist allerdings wirklich fast identisch mit dem dritten zu setzen. Aber auf Nummer 2 haben wir jetzt den sogenannten GLP-1-Agonisten. Ja, mhm. Also der Semaglutid ist da der Wirkstoff. Oder man kennt es unter Wegovy oder Mounjaro.
Oder Ozempic.
Ozempic, sorry. Mhm. Mounjaro ist Tirzepatid, der Wirkstoff. Aha. Und da ist es eben so.
Also die Abnehmspritze.
Genau.
Im Volksmund.
Im Volksmund die Abnehmspritze. Und was macht das zu einem so besonderen Medikament? Es ist einfach so, dass ich durch dieses Medikament einen sehr starken Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel bekomme. Plus damit eben auch eine Regulation meines Essverhaltens und drum Abnehmspritze, weil ich eben auch Gewicht reduziere. Ja?
Lass uns da einmal vorne anfangen. Also es sind zu viele Menschen übergewichtig. Mhm. Das ist ziemlich schlecht.
Jo.
Warum? In aller Kürze.
Jawohl. Fettzellen führen zu chronisch entzündlichen Prozessen im Körper. Hm. Chronisch entzündliche Prozesse im Körper führen zu Entzündung an den Gefäßen, also wieder Ablagerungen, Herz-Kreislauf. Oder durch den Reiz zu Krebserkrankung oder eben zu einer schlechteren Ansprechrate auf Insulin, dadurch zu Diabetes. Bedeutet, Übergewicht führt mich eigentlich mehr oder weniger zu fast jeder dieser vier Haupttodesursachen. Mhm. So. Und darum muss es weg.
Ja. So, und jetzt gibt es, das Tolle ist, mittlerweile seit ein paar Jahren ist es auf dem Markt, gibt es eben diese Abnehmspritze, die eben genau das bewirkt.
Genau.
Wo kommt die her, diese Abnehmspritze? Also das ist ja eigentlich nicht der ursprüngliche Nutzen davon, ne?
Nee, also es ist nicht entwickelt worden, um abzunehmen, sondern es ist entwickelt worden in der Diabetestherapie, also im Zuckerstoffwechselschädigung. Weil, was macht das Ganze? Das eine ist, dieses GLP-1 ist ein Hormon, das aus dem Darm mitkommt. Das führt dazu über zweierlei Punkte. Einmal führt es zu einer höheren Insulinausschüttung. Bedeutet, ich habe mehr Insulin, um den Zucker, der in der Blutbahn ist, abzufangen. Weil zu viel Zucker in der Blutbahn will ich nicht haben. Mhm. Das andere ist, über einen anderen Mechanismus, dass dem Körper das Signal gegeben wird, dass man gesättigt ist und nicht dauerhaft Hunger hat. Daher kommt diese Kombi, dass man eben weniger Appetit hat, weniger isst, weniger Kalorien zu sich nimmt und in einem kalorischen Defizit ist, was zum Abnehmen automatisch führt. Wenn ich jetzt zusätzlich noch mehr Insulin habe und das bisschen, was ich dann an Zucker zu mir nehme, gleich abgefangen wird, habe ich gar nicht dieses kalorischen Überschuss, in den ich kommen kann.
Also Zucker wird aus der Blutbahn rausgefischt und kann gar nicht erst zu Fett für Alter verarbeitet werden.
Genau. Zusätzlich ist durch diesen mehr Stoffwechsel, den ich dadurch habe und ich ja auch Energie generieren muss, und wenn ich weniger Zucker habe, um Energie zu generieren, muss ich es über andere Stoffwechselprozesse laufen lassen, ist es so, dass eben durch diese Abnehmspritze die Fettzellen mehr oder weniger zusammenschrumpfen, wenn man so möchte. Ja, und damit habe ich einfach eine Abnahme des Fettpotenzials und dadurch auch weniger entzündliche Prozesse im Körper.
Ab wann sollte ich mir Gedanken machen, dieses Medikament einzusetzen?
Wenn ich eine Zuckerstoffwechselstörung habe, dann ist es ein sehr gutes Mittel, dieses zu nehmen.
Also wenn ich Diabetes habe?
Wenn ich Diabetes habe, weil es einfach einen sehr starken Nutzen auch auf Herz-Kreislauf-System hat.
Moment, das habe ich nicht. Also wie jetzt?
Wenn ich Diabetes habe, dann ist es auf jeden Fall eine Indikation, es zu nehmen. So.
Okay.
Klar, weil Erkrankung ist da.
Ja.
Wenn ich Übergewicht habe, auch absolut zu überlegen.
Genau, und also was heißt jetzt heißt jetzt?
Also es geht hier nicht darum zu sagen, ich möchte von Kleidergröße 36 in 34. Mhm. Ja, da gibt es genügend andere Möglichkeiten, um dahin zu kommen. Ich gehe meistens so weit, dass ich sage, also auch bis, so 5 bis 7, auch bis zu 10 Kilo über Normalgewicht oder Zielgewicht habe ich durchaus mit mehr Sport, besserer Ernährung oder kann ich die Möglichkeit haben, auch auf, in Anführungszeichen, natürliche Form auf mein Normalgewicht zu kommen. Alles drüber kann den Stoffwechsel schon erstmal sehr gut unterstützen, wo ich dann die Spritze in Erwägung ziehe.
Ja.
Ja? Ich würde jetzt bei jemandem, der schlank ist, sportlich ist und sagt, na, ich möchte einfach nur meinen Zuckerhaushalt regulieren, würde ich jetzt nicht über die Spritze gehen.
Ja.
Weil da ist es so, die bringt in der Tat Nebenwirkungen mit sich. Mhm. Ja, und da ist die Frage, muss ich diese Nebenwirkung, also zum einen muss ich die Nebenwirkung in Kauf nehmen und zum anderen habe ich ja immer noch das Risiko dann des zu wenig Kalorienaufnehmens und ich dann weiter abnehme, ist ein Effekt, den brauche ich dann nicht.
Mhm. Ja,
wenn es mir nur darum geht, den Zuckerstoffwechsel in den Griff zu bekommen oder noch zu verbessern.
Mhm. Ja. Und sollte ich das, also wieso ist die Priorisierung? Also jetzt komme ich zu dir, jetzt bin ich meinetwegen über diesen 10 Kilo drüber und sage, ich würde einfach gerne abnehmen, aber ich schaffe es nicht. Also mhm. Schaffe ich es nicht.
Mhm.
Würdest du dann sagen, ja? Oder würdest du sagen, nee, mach lieber so und so nochmal, weiß nicht, auf einen anderen Sport oder dergleichen?
Glücklicherweise ist Übergewicht mittlerweile ja als anerkannte Erkrankung gelistet. Und man tut da Übergewichtigen oftmals auch Unrecht, dass man sagt, naja, komm, iss halt mal weniger und beweg dich mal. Ja, so, du bist einfach nur zu faul und deshalb nimmst du zu. Das ist nicht der Fall, sondern, also ja, das gibt es natürlich auch, aber Übergewicht kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Das können hormonelle Veränderungen sein, das können genetische Veränderungen sein, das können mentale Erkrankungen sein, die mich in diese Zustände bringen. Fressattacken, Binge-Eating etc. Ja? Dementsprechend, es gibt so viele Ansatzpunkte, wo man sagt, Vorsicht, warum bin ich denn übergewichtig? Das muss ich mir auch parallel als Frage stellen. Mhm. Also da muss ich rein. Es ist aber dann schon ab einem gewissen Punkt eine Situation, aus der man vielleicht selber mit eben nur Sport und Ernährung nicht unbedingt mehr hinkommt.
Mhm.
Und um hier diese Hürde zu nehmen und auch einmal eine gewisse mentale Freiheit und Last zu nehmen oder Freiheit zu geben und Last zu nehmen, ist das mit der Spritze eine sehr gute Möglichkeit. Ja, weil gerade so, wenn sich irgendwie alles nur ums Essen dreht oder dieses, ich darf jetzt nicht essen, weil ich will ja abnehmen und ab dem Moment ist man mental sowieso in so einem Kreislauf drin. Wenn ich durch die Spritze die Wirkung mir zunutze mache, dass ich weniger Appetit habe, dass ich weniger Lustverhalten in eine Richtung habe, bekomme ich eine wahnsinnige mentale Freiheit und kann mich einfach um andere Dinge auch kümmern.
Mhm.
Also hier wäre gerade, um so das in den Prozess anzuschieben, ist es durchaus eine sehr gute Möglichkeit.
Ja. Was ich oft als Kritik höre, ist, das bekämpft ja nur das Symptom, aber nicht die Ursache.
Mhm.
Und sobald ich es wieder absetze, bin ich quasi mit meinen ungesunden Gewohnheiten oder mentalen Störungen genau wieder da, wo ich vorher war und es hat mir nicht weitergeholfen.
Ja.
Was denkst du darüber?
Answer first, ja. Ich kann eigentlich ruhigen Gewissens die Spritze nur dann empfehlen und beginnen, wenn ich parallel ein Programm laufen lasse, um gewisse Punkte zu verändern. Mhm. Gewisse, eben wie du sagst, Lebensgewohnheiten. Ja, also ich brauche ein Ernährungskonzept oder ich brauche ein Sportkonzept oder beides. Ja. Ich muss meinen Alltag anders strukturieren, um das umsetzen zu können. Ich muss mentales Training machen bei Leuten, die eben durch emotionale Instabilität zu Fressattacken, Binge-Eating kommen, die kriegen diese mentale Freiheit, weil sie nicht mehr ans Essen denken. Sie haben dieses Verlangen nach so Fressattacken nicht mehr. Aber wenn ich das Medikament rausnehme, dann geht das genauso wieder los. Bedeutet, ich muss parallel zum Beispiel psychotherapeutisch arbeiten. Also ich muss mir schon sehr klar machen im Vorfeld, wo kommt die, das Übergewicht her und ich komme von der Spritze weg quasi, nur dann, wenn ich die Ursache angehe und das Drumherum verändere. Drum sollte man immer schauen, dass man in einem entsprechenden Konstrukt ist, um diese Punkte drumherum anzugehen. Ansonsten kann man das, also geht es entweder sehr schnell, dass man wieder in das alte Muster verfällt und dann auch wieder zunimmt, oder auch da, ich peitsche ja den Stoffwechsel deutlich stärker an. Das bedeutet, ich muss einen ähnlichen Umsatz ja danach halten. Wenn ich dann meine Lebensumstände verbessert oder angepasst habe, muss ich einen gewissen Umsatz hochhalten. Weil wenn ich dann weniger mache, kann ich trotzdem auch wieder leichter zunehmen, weil ich diese Mehrantwort von Insulin nicht dabei habe. Das heißt, ich muss auf die stärkere Verbrennung trotzdem achten, weil ich ja durch das Medikament mein Mehrinsulin hochpeitsche. Also ich habe das schon so auch bei Leuten, die wirklich was verändert haben und ihre Habits im Griff haben, dass sie so nach vier bis sechs Monaten wiederkommen, sagen, also 3-4 Kilo sind so langsam jetzt wieder gekommen. Dann nehmen die Spritze dann nochmal einen Monat, dann sind sie wieder runter und dann geht das wieder eine ganze Zeit. Aber es ist schon etwas, was immer so einen leichten Rebound-Effekt mit sich bringen kann. Ja. Aber was ich anders wiederum positiv empfunden habe, man gibt den Leuten etwas mit an die Hand, wo sie merken, sie haben die Möglichkeit, ein Hebel zu bewegen und sie kommen auch immer wieder von dem Gewicht zurück. Das nimmt so diese Angst des Jojo-Effekts, weil viele eher kommen und sagen, Mensch, ich habe schon alles durchprobiert, hat wunderbar funktioniert, ich habe es gelassen und bin sofort wieder zurückgekommen auf mein Ausgangsgewicht. Und um da jetzt wieder wegzukommen, ist es eine so wahnsinnig große Arbeit, dahin zu kommen. Und das ist mit der Spritze deutlich einfacher.
Ja. Ja.
Und ich glaube, da muss man sagen, neben Sport ist kein Übergewicht bekommen, der absolut größte Longevity-Hack ever.
Ja, also das ist... Also was ist Hack? Hack klingt so... Tastenkombination und fertig? Nee, aber...
Fairer Punkt. Also, oder anders, der effizienteste und stärkste Longevity-Hebel, den ich habe. Ja, vielleicht so rum.
Ja. Genau. Jetzt machen wir das verlässlich runterbekommen. Ne? Also das ist beim Schlaf, was wir so als den Nummer 1 Longevity-Hebel sehen, nach den Big Fails zu reduzieren. Man kriegt es dann schon runter mit Hilfe von dieser Abnehmspritze. Man muss halt nur schauen, dass es eben nachhaltig ist und auch eben die zugrunde liegenden Ursachen eben bekämpft und ausgemerzt werden. Nur ein Punkt, weil ja im Volksmund das als Abnehmspritze gilt, ein bisschen so Ausblick in die Zukunft. Das kommt jetzt bald als Pille raus. Ich war letztens in den USA, da gibt es da schon natürlich ein bisschen, wahrscheinlich sind wir 2-3 Jahre vor uns.
Rybelsus heißt das dann, genau.
Wie bitte?
Rybelsus heißt das.
Heißt die Pille? Mhm. Ah, okay. Genau, also natürlich deutlich einfacher, sich nicht selber spritzen zu müssen. Da ist es mittlerweile so, da gibt es auch so Anbieter, die machen das quasi als Gesamtpaket mit inklusive Telehealth, monatliches Abonnement und Tiger Woods wirbt da auch noch für als Pille. Row heißt das zum Beispiel in den USA. Ich vermute mal, in 2-3 Jahren gibt es auch genau so ein Konzept auch in Deutschland.
Also
die Kostenpunkte sind da bei $149 aktuell.
Das ist nochmal besser, ja. Die Spritzen hier fangen so bei 200 Euro für einen Monat an, gehen aber gut und gern bis so 700, 800 Euro hoch.
Wo ist da die Differenzierung im Preis? Dosierung oder?
Dosierungsstärke.
Okay, also wie viel Wirkstoff drin ist.
Wie viel Wirkstoff drin ist. Du bist meistens eine Dosierungsstärke immer auf demselben Niveau und dann steigert das Ganze. Kommt auch ein bisschen darauf an, welche der Spritzen man nimmt. Ist aber oftmals dann in Anführungszeichen auch eingekauft mit teilweise etwas weniger Preis, aber auch weniger Wirkung oder Effekt. Aber ist natürlich klar, wenn ich jetzt monatlich 400 Euro im Schnitt zahle, ungefähr zu $180, ist natürlich angenehmer. Ja. Was wichtig ist, gerade weil das mit der Abnehmspritze sehr in Mode gekommen ist und man, ja, wenn man es darauf anlegt, die Spritze überall bekommen kann, so, ich kann hier wirklich nachhaltige Nebenwirkungen bekommen. Ja. Neben schwersten Durchfällen, schwersten Erbrechen, bis hin zu Gallenstein und Bauchspeicheldrüsenentzündung. Es gibt ein paar Indikationen, wo ich es einfach auch nicht nehmen darf. Also wenn ich eine spezielle Form des Schilddrüsenkrebs in der Familie habe oder selber auch schon hatte, dann darf ich dieses Medikament einfach nicht verwenden. Mhm. Ich hatte es selber in der Praxis bei einem Patienten, der hatte in der Familie nichts bekannt, und ich schaue mir immer die Schilddrüse an, bevor ich mit dem Medikament beginne. Und bei dem war es in der Tat so, dass es der hatte einen Schilddrüsenknoten, der auffällig war, den haben wir abgeklärt, und er hatte diese spezielle Form des Schilddrüsentumors, bösartiger Tumor, wurde operiert, Schilddrüse raus, dem geht's super, alles gut, aber er darf eben dieses Medikament zum Abnehmen nicht nehmen. Mhm. Ja. Wenn ich das von mir nicht weiß und ich fange an, einfach zu spritzen und abzunehmen, kann ich mich in echte Probleme bringen. Ja. Ja. Und auch so eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die macht man nur einmal, die macht keinen Spaß. Ja. Bedeutet, ich brauche eine gewisse medizinische Begleitung. Ich brauche in 6, 8 Wochen, ungefähr 8 Wochen, einfach mal eine Blutkontrolle, um mal zu sehen, wohin geht die Reise. Ja. Also man sollte das nicht in Eigenregie alleine machen.
Ja. Bezahlt wird das von der Kasse seltenst oder nur, wenn man Diabetiker
ganz
ist, richtig?
Super selten. Also wenn ich einen Diabetes habe, dann wird es übernommen. Zum Abnehmen, es gab so Konstellationen bei einem BMI über 30 und Risikoprofil etc. und dann oftmals nur, bis ich einen BMI von 30 und weniger habe, dann wieder nicht mehr. Dementsprechend, da gibt es Konstellationen, aber rein zur Gewichtsabnahme wird es eigentlich nur Selbstzahlerbasis.
Auch absurd eigentlich, ne? Wenn man weiß, wie.
Brutal, wenn man weiß, was ich da für einen Hebel habe.
Ja.
Ich hab so viele Patienten, bei denen sind wir im Verlauf mit der Blutdruckmedikation rausgegangen. Die sind vom Cholesterin besser, die können sich besser bewegen, die haben keine Knieschmerzen mehr, die haben alles nicht mehr. Hm. Der Orthopäde sieht die seitdem nicht mehr. Da werden so viel Kosten mit eingespart für das, was da rumkommt.
Ja.
Und ich habe manche, die kommen und sagen, sie würden gerne versuchen abzunehmen oder haben schon dies und jenes durch. Sie würden das gerne nehmen. Gibt es die Chance, dass übernommen wird? Dann muss man ihnen sagen, nee, leider nein. Und für die es einfach verständlicherweise zu teuer ist, im Monat so viel Geld auszugeben. Und den bleibt derzeit eine nachweislich gesundheitsbringende Gewichtsreduktion verwehrt, weil sie es sich nicht leisten können.
Ja.
Und da geht es nicht darum, kaufe ich mir ein Auto, um von A nach B zu kommen, weil da ist es wurscht, ob ich mit dem einen oder mit dem Ferrari oder so fahre, sondern da geht es darum, kann ich überhaupt? Ja, ja. Und das ist für das, dass es Gesundheit so hochgesetzt wird, zu Recht in unserem Land, schon schwierig.
Siehst du denn das kommen, dass es übernommen wird von der Kasse?
Ich denke, das wird kommen, wenn die Patente mal durch sind. Also wenn es auch hier Generika gibt und damit der Preis einfach niedriger wird. Ich denke, dann wird das in die Richtung gehen.
Ab wann ist das ungefähr?
Ja, also man sagt, von Anmeldung eines Medikaments hat man ungefähr 20 Jahre das Patent. Klar, das läuft dann durch die ganzen Testphasen durch etc. Also wo ich wirklich am Markt einen Schutz habe, sind meistens so 8 bis 10 Jahre. Da habe ich effektiv was davon. Es gibt in USA und Deutschland, Europa, sorry, USA und Europa, die Besonderheit, wenn man so möchte, dass eben das Patent nochmal verlängert werden kann. Und für Semaglutid ist es so, dass in Anfang 2030, also so 2031 ungefähr, dass das Patent eben hier in Europa ausläuft. Und also ab dann kann man zumindest hoffen, dass in die Richtung mal mit Generika was geht.
Okay, also Frage, weil wann das übernommen wird, also dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Ja. Okay, aber wird es günstiger werden?
Glaube ich nicht.
Okay.
Also das
schade.
Genau, also da ist die Entwicklung schon häufig so, dass man, da wird ein Preis festgelegt und der bleibt. Es gab auch schon wirklich gute Medikamente im deutschen Markt, die dann irgendwann runtergeflogen sind, weil sich die Lobby nicht auf einen Preis einigen konnte im Verlauf. Dann gab es es einfach in Deutschland nicht mehr. Aber der Preis, der etabliert ist, der wird bleiben.
Ja.
Ziemlich sicher.
Ja. Okay, das einmal zu der sogenannten Abnehmenspritze.
Genau.
Letzte Frage noch von mir. Wie oft muss man sich das dann aktuell jetzt spritzen?
Also es ist so, dass man sich einmal in der Woche spritzt man sich das Ganze. So ist ein so ein Pen, also so eine Spritze, hat das Volumen von viermal, also für einen Monat drin, und dann braucht man einen neuen Pen.
Okay.
Also sind es damit auch Monatskosten, weil so viel kostet eben ein Pen.
Ja. Genau. Was haben wir noch in deiner Truhe, Markus? Pack aus.
Dann, wir bleiben im Thema Zuckerstoffwechsel, denn da hatte ich ja gesagt, das nächste ist eigentlich identisch zu setzen, wobei, ja, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, muss man sagen. Das sind die sogenannten SGLT2-Inhibitoren. Der SGLT2 ist ein Transporter oder ein Austauscher für Natrium und Zucker aus dem Urin wieder zurück in die Blutbahn. Also man muss sich vorstellen, Blut fließt in die Niere macht ihre Filterfunktion, alles, was man nicht braucht, geht in Urin, und alles, was ich haben möchte, muss ich quasi irgendwann wieder vom Urin zurück in die Blutbahn nehmen. So passiert es auch mit dem Zucker, und damit habe ich den Zucker, der auch aufgenommen wurde, wieder in der Blutbahn. Bis eine findige Forschergruppe auf die Idee kam zu sagen, wir könnten uns das doch zu eigen machen und den Zucker, der sich im Urin befindet, gar nicht erst wieder zurück in die Blutbahn kommen zu lassen, sondern ich scheide den Zucker einfach aus. Bedeutet, der Weg ist, ich esse was, es wird über den Darm, wird der Zucker in die Blutbahn aufgenommen, das marschiert einmal durch die Niere und wird durch die Niere wieder ausgeschieden. So der Ansatz in der Diabetestherapie, also wieder im Zuckerstoffwechsel. Damit ich sagen kann, ich habe erst gar nicht so viel Zucker, auf den mein Körper reagieren kann oder muss, und ich damit auch natürlich nicht so viel Insulin ausschütten muss. Zusätzlich hat sich aber gezeigt, dass bei den Diabetikern, die ja oft ein Thema mit Herzschwäche oder Herz-Kreislauf-System haben und eben auch eingeschränkte Nierenfunktion, hat man gesehen, dass die Nierenfunktion besser wurde, und man hat gesehen, dass die Pumpkraft des Herzens wieder besser wird oder eben auch die Elastizität des Herzens besser. Sodass man gesagt hat, perfekt, das macht mein Herz-Kreislauf besser, es macht meine Nierenfunktion besser, es macht meine Zuckererkrankung besser. Es führt dazu, dass ich allgemein weniger Zucker in meinem Körper habe, was wir ja aus Longevity-Gesichtspunkten ja auch haben wollen, mit einer konstanten Insulinreaktion. Und so, was da jetzt genau zellulär abläuft, dass es beim Herzen besser wird und dass es bei der Niere besser wird, weiß man bis heute noch nicht 100%. Aber der Effekt ist mit mehreren Studien ausgiebig nachgewiesen. Sodass man sagen kann, wenn ich quasi als zweites Medikament ein Longevity-Medikament dazu nehmen möchte, würde ich auf einen SGLT2-Inhibitor gehen. Ja? Da ist es entsprechend Empagliflozin oder Dapagliflozin heißen die Wirkstoffe. Und warum würde ich da als zweites mit drauf gehen? Eben, um meinen Zuckerstoffwechsel zu stabilisieren oder zu verbessern. Bedeutet, damit bekomme ich meinen Langzeitzuckerwert, diesen HbA1c-Wert nach unten. Und ich habe eine protektive Wirkung hinsichtlich meiner Nieren und meines Herzens. Und beide Organe brauche ich ziemlich lange und ziemlich intensiv im Laufe meines Lebens. Und wenn ich da einfach frühzeitig eine Schutzmechanismus aufbauen kann, nichts lieber als das.
Das heißt, was wäre jetzt der konkrete Anlass? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich könnte sich eigentlich jeder mal vorstellen, zu nehmen grundsätzlich?
Also da kommen wir schon in den Bereich, wo man sagt, hier könnte man einfach mal so mit beginnen, um diesen Effekt unterstützend mitlaufen zu lassen. Das Einzige, wo ich ein bisschen darauf Acht geben muss, ist eben, wie stark reagiere ich mit meinem Zuckerhaushalt. Also wenn ich jetzt nicht eine Zuckererkrankung habe, wo ich per se schlechter auf Insulin reagiere, also damit mehr Zucker in der Blutbahn habe, wenn ich eine normale und gute Zuckerverstoffwechselung habe, kann es natürlich sein, wenn ich den Zucker ausscheide, dass ich dann schneller auch in Unterzucker komme. Plus, ich habe auch weniger Natrium, also Salze, was mitgezogen wird. Dadurch habe ich auch eine gewisse Blutdrucksenkung die dazukommt, muss ich auch gucken, ob ich es vom Blutdruck her aushalte. Und eine andere Nebenwirkung, es kann relativ häufig zu Harnwegsinfekten bis hin sogar zu genitalem Pilzbefall, also genitalen Mykosen führen, ist jetzt auch nicht unbedingt die Nebenwirkung, die ich täglich in Kauf nehmen möchte. So dazu, lässt sich alles wunderbar behandeln. Aber auch hier muss ich natürlich gucken, wenn ich es vertrage, gut. Ja.
Liegt daran, weil mehr Zucker im Urin drin ist und deswegen da mehr Nährstoffe sind für so Infekte oder woran liegt das genau?
Ich bekomme ein anderes Milieu entsprechend, das dazu führen kann, dass einfach bakterielle Infekte dann leichter entstehen.
Ja. Okay, aber und vor welcher konkreten Indikation würdest du so ein Medikament verschreiben, ein SGLT2? Inhibitor?
Auch wieder vom Risikoprofil her. Also wenn ich sehe, dass jemand einfach mehr Risiko mitbringt, Veränderungen erwarten zu können. Also sprich Gefäßveränderungen, die auch kommen können, wo ich sage, ich möchte zusätzlich einfach einen sehr stabilen, guten Zuckerhaushalt haben, damit das sich nicht noch auf die Gefäße auswirkt zum Beispiel.
Aber konkret, also der hat Herzthematiken und dann willst du es geben oder der Diabetes-Thematik,
dann
willst du es geben.
Dann auf jeden Fall, ja. Aber dann bin ich ja im therapeutischen Bereich.
Ja.
Also im normal schulmedizinischen würde ich jemand mit Diabetes auf jeden Fall das Ganze geben, jemand mit einer Nierenerkrankung bekommt es auch, Herzerkrankung auch. So.
Erkrankung oder Risiko?
Erkrankung, therapeutisch.
Okay, therapeutisch.
Im präventivmedizinischen Bereich würde ich jemanden geben, der immer so grenzwertig mit dem Langzeitzucker ist, wo man sagt so, naja, du bist eigentlich in einem guten Bereich, aber auch jetzt noch nicht mal im Prädiabetes, sondern selbst im normalen Bereich noch, wo man sagt, aber immer so grenzwertig dran, wo man sagt, komm, da können wir noch ein bisschen was Besseres rausholen. So jemand zum Beispiel. Mhm. Oder bei Leuten, die ihr Herz-Kreislauf-System stärker beanspruchen. Also gerade, wo das Herz noch mal mehr arbeiten muss, wo der Herzmuskel vielleicht auch ein bisschen dicker werden kann aufgrund von mehr Arbeit. Jetzt muss man differenzieren. Bei Sportlerherzen ist es normalerweise so, dass die Elastizität gegeben bleibt. Ja, weil das ein gesundes, normales Training des Herzmuskels ist. Es gibt aber auch Belastungen, die einfach dazu führen, dass der Herzmuskel dicker wird und dadurch weniger elastisch. Und ich möchte eben eine hohe Elastizität meines Herzmuskels halten, um eine perfekte Herzfunktion zu haben. Und das ist etwas, was eben dieses Medikament auch mit sich bringt, dass die Elastizität des Herzmuskels besser hergestellt wird. Also wenn jemand eine starke Belastung drauf hat, wo ich sehe, der Herzmuskel hat das Potenzial, auch dicker zu werden und dadurch eben auch weniger elastisch zu werden, wäre das auch etwas, wo ich frühzeitig mit so einem Medikament beginnen würde. Völlig off-label, aber wo man eben drüber mal nachdenken kann, ist zum Beispiel auch im Bereich Bodybuilding. Um da eben diese wahnsinnige Hypertrophie, also Verdickung des Herzmuskels, da zu unterstützen. Ja? Dass das da nicht noch mehr Schäden dann zusätzlich entstehen. Okay. Oder eben, wie gesagt, wenn ich sehe, dass ich einfach eine stärkere Insulinreaktion habe und immer wieder Insulin- oder Zuckerspitzen kommen, gerade auch wenn ich sage, ich esse irgendwas und mir knallt, ich habe immer wieder eine Spitze drin, dann wäre das auch eine Indikation zu sagen, komm, lass da frühzeitig gegen angehen, im Longevity-Präventivbereich, immer ganz deutlich nochmal.
Verstanden. Ja. Das ist eine Pille?
Das ist eine Tablette am Tag, genau, morgens, fertig.
Die wird getragen von einer Krankenkasse?
Also privat sehr wahrscheinlich, also bisher ja. Bei gesetzlich ist es so, also du musst halt immer eine scharfe Indikation geben und es gibt ganz klare Konstellationen, die vorliegen müssen, dass ich das Medikament verschreiben darf. Das ist an sich bei den privaten Kassen genauso. Also du brauchst eine gewisse Symptomatik, die du mitbringst. Du musst nachweisen, dass du zum Beispiel Ultraschall- oder Blutwertveränderungen hast, die dann dazu führen, dass man sagt, jetzt macht es Sinn.
Ja. Und dann Kosten, wenn ich selber zahlen müsste?
Von den Kosten her sind wir so bei ungefähr 80 Euro im Monat.
Okay, genau. Wenn jemand selber zahlen müsste.
Genau.
Und die Private trägt es meistens. Genau. Okay.
Dann auch einmal mehr, nochmal, aber jetzt die letzte Runde. Zuckerstoffwechsel, viertes Medikament, über das wir reden, ist Metformin. oder als in Deutschland bekannt Handelsname Glucophage, ist so, dass man das Ganze auch aus der Diabetestherapie kennt, weil es dazu führt, dass die Gluconeogenese, also die Zuckerersatz, wenn man so möchte, Produktion der Leberzellen runtergefahren wird durch das Medikament. Und es erhöht auch das Ansprechen auf Insulin der Zellen mit einer leichten verstärkten Insulinausschüttung. Ja, also ich kriege mehr Insulin raus, reagiere besser auf Insulin und der Körper produziert nicht extra Zucker. Mhm. Damit fahre ich Zucker auch im Blut runter. Das heißt, ich komme in diesen ganzen Bereich Zuckerstoffwechsel etc., wie gerade beschrieben. Das hat einmal den Aspekt. Das andere ist aber, es gibt einen Eiweißkomplex, sogenannte mTOR. Und mTOR führt dazu in den Zellen, dass der Autophagieprozess gehemmt wird. Bedeutet, die Zelle, also der Zellregenerationsaufbauprozess ist die Autophagie. Und mTOR hemmt eben diesen Prozess.
Also wir nennen das so ein bisschen die Müllabfuhr, ne? Also die Müllabfuhr, genau, von der Zelle.
Und das ist genau, die Müllabfuhr der Zelle ist die Autophagie und mTOR hemmt die Müllabfuhr, also blockiert die Müllabfuhr. Ja. Sprich, die Zelle wird einfach kranker und kann sich nicht mehr so gut regenerieren. Mhm. Zusätzlich ist es aber so andersrum, dass mTOR eben auch wahnsinnige Zellproliferationsmechanismen, also wie stark die Zelle sich weiterentwickeln kann, aufbauen, mehr machen kann. Alles, was ich so im anabolen Bereich mir eigentlich wünsche, ja, kann mTOR auch triggern. Bei der Einnahme von Metformin ist es so, dass ich über einen anderen Eiweißkomplex quasi diesen mTOR-Komplex hemmen kann. Hm. Bedeutet, ich unterstütze indirekt die Funktionsweise oder dass die Müllabfuhr überhaupt was machen kann. Damit kann sich die Zelle besser regenerieren, entmüllen und die Zelle ist gesünder. Ja. Und das ist so der Effekt, den man sagt oder den man Metformin nachsagt, dass dadurch eine gewisse Langlebigkeitspotenzial für die Zelle besteht.
Ja. Und deswegen ist es auf der Liste drauf, ja, nicht weil du sagst, ich mag so Zuckermedikamente so gerne, sondern weil
das ist der primäre Hebel, genau.
Der primäre, also man sagt quasi, es bestärkt die Müllabfuhr nochmal, oder?
Es führt nur nicht dazu, dass die Müllabfuhr gehemmt wird.
Ah, okay.
Genau. Also die Müllabfuhr macht einfach ihr Ding.
Ja.
Nur durch mTOR kann sie nichts machen, ja, und Metformin nimmt die Blockade weg und die Müllabfuhr kann einfach wieder normal ihr Ding machen.
Was ja total spannend ist, weil dann geht es wieder auf dieses ganze Thema vermüllte Zellen, entzündliches Milieu und das ist halt dann wiederum auf Krebs, Demenz, Diabetes,
ganz genau,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Was ich gerade eben ganz spannend fand, jetzt habe ich mich gerade gefragt, wo du es gesagt hast, warum haben wir eigentlich so viele Medikamente aus dem Diabetesbereich? Meiner ist Hypothese, ja gut, die Medikamente, die wir jetzt gerade für die Prävention nutzen, kommen einfach aus einer Krankheitsbehandlung. Und man hat festgestellt, dass das quasi auch andere Effekte hat, richtig?
Genau. Zum einen hat man, genau, man kennt das Medikament aufgrund einer Krankheitsbehandlung. Hm. Man sieht, es hat andere Effekte, die ja auch nochmal was Gutes mit sich bringen. Hm. Und das andere ist einfach, eine Erkrankung hat nicht immer nur einen einzelnen Weg, der zu etwas Schlechtem führt, sondern es bringt so viel Nebenschauplätze mit sich mit, dass wenn ich diese Erkrankung wegbekomme, habe ich die anderen Dinge auch nicht. Also gerade beim Zuckerstoffwechsel, schlechtere Ansprechrate auf Insulin, mehr Zucker im Blut. Mehr Zucker im Blut führt zu, ich brauche mehr Insulin, damit was funktioniert. Insulin, anaboles Hormon, führt dazu mehr Gewichtszunahme, mehr Fettzellen. Zucker, aber auch mehr Fettzellen führen zu mehr Entzündung im Körper. Mhm. Mehr Entzündung, Krebs, Herzkreislauf etc. Also so geht das ganze Spiel immer weiter. Und drum, wenn ich schaffe, Zucker rauszuhalten, habe ich die Chance, auch Gewicht abzunehmen. Ich habe die Chance, meine entzündlichen Prozesse zu reduzieren, habe damit Einfluss auf Folgen von Diabetes, habe Einfluss auf Herz-Kreislauf, weniger Entzündung im Körper, auch weniger Krebserkrankung dadurch oder potenziell weniger. Und somit habe ich einfach so viel Side-Baustellen, die positiv beeinflusst werden, weil sich eben viel immer um Gewicht, Entzündung und Zucker mit Insulin dreht.
Ja, ja.
Und darum ist es eben so der Punkt, wo man sagt, ich hab meine Haupttodesursachen, wie kriege ich die weg oder was sind die Hebel, die die verursachen? Hm. Und wenn ich frühzeitig anfange, diese Hebel einzudämmen, dann habe ich einfach ein gesund funktionierendes System.
Mhm. Ja. Okay, jetzt gehe ich zu meinem Hausarzt und möchte gern Metformin haben, weil ich meine mTOR-Aktivierung vermeiden möchte. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer Zwangsjacke wieder rausgeschickt werde?
Höher, als dass du mit dem Medikament rausgehst. Absolut. Das ist.
Aber die Frage, die drin steht, ist, also welche Indikation braucht es dafür? Oder muss ich einfach sagen, das ist aber das, was ich als Selbstzahler mache.
Das ist Selbstzahler.
Okay.
Also die Indikation für Metformin ist Nachweis von Diabetes.
Okay.
Punkt. Oder Vorstufen. Ja. Aber das läuft als
Selbst. Und wenn ich jetzt keinen Diabetes habe, dann, dann könnte ich es trotzdem in Erwägung ziehen zu nehmen?
Ja. Es macht zwar manchmal schon so Magen-Darm-Beschwerden. Also das ist nebenwirkungstechnisch jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig angenehm. Das muss man schon wissen. Aber ich habe halt mit Metformin ungefähr 8 € Monatskosten.
Okay.
Ja, also das ist
auch sehr erschwinglich.
Relativ überschaubarer Betrag für das, was ich potenziell rausholen könnte.
Und das ist auch eine Pille?
Das ist auch eine Pille, genau. Da kommt es ein bisschen drauf an, auf die Dosierungsstärke, wie gut reagiere ich, was mache ich denn normalerweise früh und abend.
Ja.
Genau. Aber das wäre eine Möglichkeit, würde aber in der Tat, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt Selbstzahlerkosten, ist mir jetzt wurscht, ich möchte das Maximum rausholen, ich habe jetzt hier fünf Möglichkeiten, was würde ich davon machen? Würde ich ein Statin nehmen und würde so ein SGLT2-Inhibitor machen. Mhm. Ja, weil da habe ich auch das Zuckerthema mit drin. Ich habe jetzt zwar nicht unbedingt den Effekt, dass ich über diese mTOR-Geschichte gehe. Mhm. Das heißt, das wäre dann das dritte, wo ich dran denken würde, oder das dritte Medikament, das ich dann anstelle 3 dazu nehmen würde. Aber da wären mir die anderen Sachen mit Cholesterin, Herz-Kreislauf, Zucker, Insulin, wäre mir viel, viel wichtiger als Basis, die ich streng klar kriegen muss in meinem Leben, wichtiger als in Anführungszeichen jetzt so ins Detail der fancy Hack über mTOR zu gehen. Ja? So, da habe ich mehr Hebel über die anderen.
Nummer 5
ist jetzt in der Tat so als Special mit dazu genommen. Also man kann es eigentlich bei den 4 belassen. Mhm. Ja? Nummer 5 mit dazu genommen aus 2 Gründen. Zum einen, weil es immer häufiger jetzt besprochen wird, immer häufiger nachgefragt wird. Und das ist Rapamycin. Ja, Rapamycin ist eigentlich das Medikament, was aktiv selber mTOR hemmt. Also gar nicht so sehr indirekt über nochmal einen Komplex etc., sondern das ist wirklich ein Medikament, das aktiv mTOR in den Zellen hemmt. Mhm. Wird eigentlich als Indikation bisher aufgeschrieben, wenn ich Organtransplantate habe, um eben die Transplantate nicht abzustoßen, weil es eben auch ganz interessante Zwischenzellmechanismen gibt, die ich dann blocken möchte. Aber es ist eben genau der Ansatz, wie gerade beschrieben, die Überlegung dahinter, ich gebe meinen Zellen lange eine gut funktionierende Müllabfuhr, um eben die Zellgesundheit hochzuhalten. Mhm. Und das ist eben, Rapamycin macht eine aktive Hemmung von mTOR. Da sind wir aber schon noch sehr im Studienbereich dahingehend. Also es gibt wenig Studien, die jetzt irgendwelche Langzeitstudien gepowert sind, die jetzt zeigen würden, ich habe da wirklich eine Longevity-Einfluss drauf, sondern es ist einfach die logische Überlegung, was passiert in der Zelle. Und wenn ich diesen Negativeffekt verhindere, dann muss es doch auf Dauer der Zelle gut gehen.
Ja. Und gut gehen und die Zelle altert weniger?
Altert weniger, genau. Thema ist, es ist relativ teuer und ich kann, es ist durchaus auch nebenwirkungsreich und ich kann es überhaupt nicht monitoren. Also das heißt, ich nehme etwas, wo ich so momentan überhaupt nicht sagen kann, was passiert in mir, was läuft hier ab und habe ich überhaupt auch den Nutzen für das, dass ich es einnehme.
Wo kommt das her, dass das auf einmal für Longevity in aller Munde ist?
Ja, also das Interesse ist deshalb so hoch, weil man hat es halt irgendwann mal auf den Osterinseln kommt das Ganze her. Man hat gesehen, da gibt es Lebewesen, die leben irgendwie länger und besser und hat sich dann eben Rapamycin als den wohlpotenziellen Stoff ausfindig gemacht. Es gab dann zwischenzeitlich am Tiermodell, also Studien, das heißt, es gab eine Mausstudie, bei der man wirklich nachweisen konnte, dass die, die Rapamycin bekommen haben, auch länger gelebt haben, verglichen zu anderen. Und das ist aber der Stand der Wissenschaft quasi jetzt aktuell. Es gibt Humanstudien, die sind jetzt gerade am Laufen, weil man eben sagt, der Mechanismus ist einfach so logisch, wie dieses Medikament wirkt, dass es diese Langzeiteffekt haben sollte. Aber wie halt so oft, heißt es nicht nur, weil es im Tier nachweislich war, ist es beim Menschen genauso. Aber es ist zumindest jetzt oder glücklicherweise so, dass man in die Longevity-Richtung nun mit dem Medikament forscht. Weil es ist ja ein Medikament schon zugelassen, nur im Rahmen eben Organabstoßung, Immunsuppression etc. Und darum ist es ein ganz neues Powern und ganz neuer Aufsatz, ein Medikament, das schon da ist, nochmal für was anderes zu testen. Mhm. Diese Studien laufen und dann wird es spannend, wohin das geht. Ja. Aber es ist noch voll experimentell, was den Menschen
angeht. Also es ist voll experimentell. Ich muss sagen, es hat ja auch schon seinen Charme. Ne? Also diese Story von der Osterinsel kommt da ein geheimer Stoff und irgendwie ist der das Wunder-Anti-Aging-Ding. Danach sucht ja auch der Mensch, ne? Genau nach sowas.
Die Wunderpille. Das wäre die Wunderpille.
Wie ist der Jungbrunnen oder nee? Der Kelch der Jugend, ich weiß nicht, ich komme auf das Wort gerade nicht, dieses.
Jungbrunnen ist es doch.
Ja, wie heißt das nochmal? Ja, auf jeden Fall ja. Also sozusagen in der Mythologie suchen Menschen gerne nach solchen Sachen. Aber wer weiß, vielleicht kommt da was raus und dann sind wir auch alle schlauer. Wir halten euch auch natürlich hier auf jeden Fall auf dem Laufenden zu allen neuen Sachen, die hier kommen. Und dabei so zur Einwertung, Markus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Jetzt haben wir also 5 Medikamente vorgestellt. 4 davon, würde ich sagen, sind so wie Amazon, Microsoft, Apple, Google aktienmäßig. Und sowas wie Rapamycin wäre jetzt sowas wie ein Startup, vielleicht noch gar nicht mal an der Börse gelistet ungefähr, aber zeigt irgendwie Potenzial. Und mal schauen, ob es mal irgendwie was draus wird.
Ob das Jahr übersteht.
Und davon gibt es natürlich noch viele. Ich glaube, wir werden mit Sicherheit auch noch mal eine Fortsetzung machen, auch mal noch tiefer bei anderen Sachen reingehen. Absolut. In der Forschung.
Ich meine, es gibt ja gerade wir hatten es ja in den Folgen vorher auch mal über PCSK9-Inhibitoren, also auch eine spezielle Form des Cholesterinsenkers, was ein anderes Risikopotenzial auch wieder nehmen kann. Da ist viel, viel Musik drin. Es kommen Anfang 27 Medikamente, die dieses Lipoprotein A senken. Was das dann auch mal für starke Auswirkungen zusätzlich bringen kann, weiß man auch noch nicht. Also da ist derzeit schon einiges an Musik drin.
Ja. Also da passiert gerade irgendwie gefühlt echt viel auch, was sind die Krebsbehandlungen so angeht, Krebsimpfungen und so, gibt es ja auch einige Themen. Aber all das, sei gesagt, wir haben diese Folge jetzt wirklich mal gebaut mit dem Gedanken, okay, bei all dem, was so rumkursiert, was hilft jetzt gerade in der Praxis wirklich und was schuldet jetzt gerade wirklich die Arbeit? Und das ist unser Kompendium und unsere Antwort auf diese Frage. Markus, ich sage schon mal vielen Dank.
Gerne.
Du darfst als Arzt das letzte Wort haben, wie immer.
Das ist sehr nett. In dem Fall ist es mir wirklich wichtig, weil du gesagt hast, zu all dem, was kursiert. Man muss das, was es alles gibt, kritisch hinterfragen. Weil alles, was ich da in mich rein spritze, esse, was auch immer, es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkung. Es hat einfach alles Nebenwirkungen und ich muss mir dessen bewusst sein, was mein Trade-off ist. Und es muss vor allem nachgewiesen sein, dass wenn ich etwas schlucke oder mir spritze, dass ich den Nutzen bekomme, den ich mir erhoffe. Und dementsprechend muss ich so kritisch mit den Dingen umgehen, dass ich mir anschaue, gibt es da genügend Forschung dazu? Gibt es Nachweise innerhalb der Studien oder der Forschung, dass das auch eintritt, was ich mir erhoffe? Oder befinde ich mich noch in irgendeinem experimentellen Stadium, was vielleicht fancy und gut klingt, aber ich eben nicht sagen kann, dass es auch wirklich den Effekt bringt. Und wenn man so kritisch mit den Dingen umgeht, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut rauskristallisieren, was kann ich nehmen, was kann ich ausprobieren, wohl wissend um Nebenwirkungen etc. Mhm. Und wo begebe ich mich in einen Bereich, wo ich einfach mich tendenziell mehr Risiken aussetze, als ich es mir sonst bewusst bin. Und darum, gerade wenn ich in den Bereich Medikamente gehe, möchte ich einmal noch mal mehr anregen, extrem kritisch mit den Dingen umzugehen. Und es gibt so viel Basics, die erstmal komplett gelöst sein müssen, bevor ich anfange mit irgendwelchen Medikamenten und Infusionen und was weiß ich was, um dann Nutzen zu bekommen.
Amen. Vielen Dank dir, Markus.
Danke dir.
Macht's gut. Bis ciao, bald. Ciao.